komme jetzt zur Textlesung aus Psalm 46. Das ist ja eigentlich ein Lied, was man mit hoher Stimme vortragen sollte. Ich bin dazu leider nicht in der Lage, aber da soll euch das einfach mal bitte vorstellt, ja? Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Wanken sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihre Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Soweit der Psalm 46. Ich möchte mit uns noch beten.
Vielen Dank für die liebe Einladung. Ich genieße das, in eurer Mitte zu sein. Es war vor einem Jahr, als unser Besuch abgesagt werden musste, wo auch die Ostergottesdienste gar nicht mehr möglich waren. Und deshalb ist es so wunderbar, Gemeinschaft zu haben. Es wird uns in diesen Tagen wieder ganz groß, was das bedeutet, dass einer den anderen stärkt. Und erst recht in diesen bösen Zeiten. Es wird uns erst bewusst, wie viel Angst über der Welt liegt. Eine unheimliche Angst. Haben die Psychologen sicher recht, dass das ein Kennzeichen des menschlichen Lebens ist, von den Babytagen an. Angst. Bis zur letzten Minute meines Lebens Angst. Was kommt jetzt? Wo falle ich hin? Und die schrecklichen Krankheiten. Wir sehen ja heute immer nur das Virus. Aber viel mehr Menschen sterben ja an Diabetes. Jeden Tag sterben über 2500 Menschen, viel mehr an vielen anderen Krankheiten. Tückisch sind sie alle. Der Krebs, die Herzkrankheiten, der Schlaganfall und die seelischen Krankheiten. Über 900.000 Menschen jedes Jahr sterben, sind es gar nicht bewusst. Es ist sicher, völlig sicher bei uns, was alles kommen mag. Und das ist so gut, dass wir das Wort Gottes haben. Das Wort Gottes ist der einzige Trost für Menschen des Todes, wie du und ich. Wir haben keinen Bestand. Wenn du einmal die Psalmen liest, dann bist du mit hineingenommen, wie das durchlitten wird, wie das immer wieder dasteht. Ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein Wurm. Oder wie einer einmal sagte, als mir der Arzt die Nachricht brachte, dass er nicht mehr helfen kann. Ich konnte nicht mehr beten. Ich hatte keinen Boden mehr. Und wie es da heißt, erst recht, wenn nicht nur die Krankheitsnöte da sind, sondern was Menschen einander zufügen, bald unter jedem Dach, in jeder Familie, Kinder, Eltern. Ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt. Ohne Grund haben sie mir eine Grube gegraben. Es treten falsche Zeugen auf. Sie fordern von mir, wovon ich nichts weiß. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wieder den Gerechten frech und stolz und höhnisch. Das machen Menschen durch in dieser Welt, wenn ihnen der Boden weggezogen wird. In einer Welt, in der der Fürst dieser Welt, Satan, die Herrschaft hat. Und die Krankheiten sind auch ein Mittel, durch das der Teufel wirkt. Hebräer 2, dass er uns in der Knechtschaft hält, in der Angst, in der Todesfurcht. Es war jetzt ein Jubiläum von Licht im Osten und da ist mir wieder in Erinnerung gekommen, wie das einst war auf dem Höhepunkt der Christenverfolgung unter Chruschtschow. Da hat eine Staatsbehörde untersuchen lassen, warum haben denn ausgerechnet diese Christen so einen Zulauf? Und dann haben die festgestellt, das liegt daran, sie arbeiten zuverlässig. Sie leben den Frieden, auch wenn sie nie eine Friedensresolution unterschreiben, das es unzählige gab. Aber dann war ein ganz wesentlicher Punkt. Sie lassen niemand ungetröstet sterben. Das Allerschlimmste, was eine Schuld ist, die auf uns liegt, dass wir das zugelassen haben, dass Menschen gestorben sind, liebe gläubige Menschen, in dieser Todesnot allein gelassen wurden, ohne Zuspruch. Systemrelevant ist das noch mehr als die Krankenschwester und der Arzt. Dass in meiner Sterbestunde einer da ist, der mir das herrliche Evangelium sagt, vom guten Hirten, der mir vorangeht durchs Todestal und der mich durchträgt. Und das ist das Allerwichtigste, weil ich selber das nimmer kann aus meiner Kraft. Sie können sich nicht einmal den Glauben selber einreden. Das meinen viele gottlose Leute, das kann man nicht. Weil die Finsternismächte viel zu groß sind. Und darum ist so groß, dass Jesus Christus uns versteht, ihn jammert. Und er hat dieses Wort gesprochen, in der Welt habt ihr Angst. Nicht bloß Angstgefühle. In dieser Welt wird uns der Hals zugeschnürt. Wir können nicht mehr durchatmen, wir wissen nicht mehr, wie das weitergeht. Das ist ganz wunderbar, wenn wir das jetzt auch die spüren lassen, die durch die Tiefen dieses Leidens gehen, diese Angst der Welt. Dass wir dann sagen, was Jesus nur sagen kann, der Sohn Gottes, der Herr. Aber seid getrost. Mutig sollt ihr sein, unerschrocken. Voll Zuversicht, denn ich habe diese Welt überwunden. Ich habe gesiegt, die Welt hat verloren. Und der Satan kann nichts mehr ausrichten in deinem Leben. Er kann dir das nicht mehr rauben. Wenn Jesus dich festhält in seiner Liebe. Es hat mich sehr bewegt, wie ich gestern erfahren habe, dass Olaf Latzel wieder predigen darf, heute in Martini in Bremen, nachdem die Kirche ihn ausgestoßen hat. Und ich habe nur gesehen, er hat ein Thema, das hat er auf allen Grüßen immer draufgeschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Bei uns in der Landeskirche ist das heute der Sonntag des guten Hirten. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Vor Jahren, als ich immer wieder die Gemeinden in Kuba besuchen durfte, in der schlimmsten Zeit, als selbst die nicht registriert wurden, 90% der Gemeinden waren nicht registriert, die Polizei hat sie wieder aufgelöst, da sah ich die jungen Pastoren, es waren ja fast nur junge Leute, die dort in den riesig explodierenden Gemeinden schon morgens um 9, halb 10 Uhr auf den Straßen saßen. Was macht ihr denn? Sagt er, wir besuchen die Leute, ja, lassen die euch rein? Die sagen, die lassen uns alle rein. Die härtesten Marxisten lassen uns rein, weil sie keine Hoffnung im Sterben haben. Und da möchte ich Ihnen das wieder wichtig machen, dass Sie das unerschrocken sagen. Jesus ist auferstanden, er lebt, er regiert. Und das ist der einzige Trost, das einzige, was ich habe. Denn das ist ja so furchtbar in diesen Tagen, dass offenbar wird, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Selbst 12 Monate Lockdown haben doch nichts bewirkt, außer eine riesige Armut, Zerstörung. Wir haben überhaupt nichts in der Hand. Da gibt es keinen Griff, wo man den Virus in den Griff kriegt. Wo kriegt man denn den Krebs in den Griff? Wie hat man denn in der Hand und all die anderen Krankheiten, die Depressionen und die Verzweiflung und die Herzanfälle? Wir haben doch gar nichts in der Hand. Es wird uns bewusst, wie schwach wir sind. Wie heißt es im Psalm 103? Der Herr weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hast du die Gnade in deinem Leben erfahren? Hast du das erfahren? Jesus hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Ja, gerade weil ich in meinem Leben so viel Not habe, weil so viel verkehrt läuft bei mir. Für mich ist er gestorben, das war dringend nötig, sein Blut hat er für mich vergossen. Und darum weiß ich es, ich bin angenommen. Und er fragt mich, vertraust du mir, was auch kommen mag? Angst? Nein, ade Angst. Wir vertrauen unserem Herrn und er trägt uns durch, auch durchs Todestal. Und so wie Jesus es gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt, der wird den Tod nicht schmecken. Gibt's das? Ja. Da singt Jesus, der Herr, und hat es verheißen und versprochen. Und darum ist das unsere einzige Zuversicht, Jesus Christus. Und unsere einzige Stärke. Wollen Sie auf die Politik vertrauen? Auf welche? Auf welchen Kandidaten wollen Sie bauen? Ist das für Sie auch die Lebensfrage? Oder auf die Banker? Oder auf die Wirtschaftsführer? So einfach, dass unser Leben in der Hand Gottes geborgen liegt. Und dass das gilt vom Seligsein, vom Glücklichsein, vom Geborgensein. Selbst im Sterben, selig sind die Toten. Selige Leute, glückliche Leute, die Toten, die Sterbenden, ja, die in dem Herrn sterben. Die ihn haben und die eine große Zukunft haben, die auf ewig niemand aus dieser wunderbaren Gnade des lebendigen Gottes trennen kann. Jetzt möchte ich zunächst sagen, dieser herrliche Psalm, den Sie ja sicher auch in Teilen auswendig können, in diesen Tagen ist es wichtig, auswendig lernen. Wohl dem, der Eltern hatte, die viel auswendig lernen ließen und ihr Eltern und Großeltern, haltet die jungen Kinder an zum Auswendiglernen des Wortes Gottes. Das brauchen wir für solche schweren Stunden und das erleben alle. Meine Mutter war so geschickt, dass sie den Enkeln Geldpreise angeboten hat, wenn sie Bibelworte auswendig lernen und wenn sie die dann aufgesagt haben, wenn sie zum Besuch kamen. Warum denn nicht? Noch die beste Anlage von deinem Geld. Wenn du damit ein ewiges Wissen mitgibst mit diesen Gottesworten. Auch glaubende Menschen kommen in sehr schwere Krisen. Das hast du erlebt und das haben alle erlebt. Aber Jakobus, des Herrn Bruder, hat es auf einen wunderbaren Nenner gebracht. Noch einmal sagt er das vom Seligsein, das wir letztes Mal im September noch auslegen, was das in der Bibel bedeutet, das Glücklichsein, die höchste Form des Glückes. Selig ist der Mann, der in Anfechtungen fällt. Ja, wie ist das? Anfechtungen sind doch so schlimm, dass wie wenn einem Radfahrer einen Stock in die Speichen wirft, wenn er in der sausenden Fahrt ist. Anfechtungen, die sind so schrecklich zu ertragen. Warum sagt er? Denn das sei Seligkeit. Warum? Weil es gut ist, wenn dein Selbstvertrauen zerbricht. Das ist ja heute unsere Weltanschauung, Selbstvertrauen, Zuversicht. Da zahlen sie viel Geld beim Coach, damit ihnen sagt, du bist der Beste, du machst alles recht. Aber biblisch ist das falsch, das Gift für das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es ist für einen Menschen immer gut, wenn sein Selbstvertrauen zerbricht. Nicht, dass er mickrig von sich denkt, sondern nein, damit er die Gnade Gottes ergreift. Er wird sein Leben, so sagt der Jakobus, auf den Grund bauen, der nicht brechen kann. Und der einzige Grund ist die Krone des Lebens, die ich erhalte, wenn ich mit Jesus rechne, in allen Dingen meines persönlichen Lebens und meiner Planungen. Wenn Christus für uns ist, was kann jetzt noch gegen uns sein? Was denn noch? Krankheit? Ja, das ist schwer. Sonntag reden wir davon, dass Paulus sagt, das ist Satans Engel, die Krankheit. Das ist schwer, wenn man diesen Kräften ausgeliefert ist. Das braucht Fürbitte und das braucht Zuspruch für unsere Kranken, das braucht Teilnahme. Und bei uns ist das genauso. Aber in den dunkelsten Stunden deines Lebens ist das so wichtig, dass ich das erlebe, dass ich diesen Herrn habe, der mich hält. Und noch einmal, der größte Irrtum unserer Zeit ist es ja, dass Menschen meinen, was man sich was einreden könnte. Das wäre ja einfach, wenn sie sich einreden könnten, ich habe keine Schmerzen mehr. Das wäre prima, brauchen Sie keine Spritze beim Zahnarzt. Sie können sich gar nicht viel einreden. Sie wissen, dass die Kräfte sie nach unten ziehen, aber dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Warum denn? Weil das Wort Gottes voller Geist und Leben ist. Weil es nicht leer zurückkommt, weil es die Kraft des Heiligen Geistes in sich trägt. War eine Lehre der Reformation, die für uns ganz bedeutsam ist, dass der Geist Gottes nur im Wort Gottes liegt und nicht in irgendwelchen Spindisierereien. Das Wort Gottes trägt den Geist Gottes, darum ist es lebendig, darum ist es wirksam, darum dringt es durch und es kommt nicht leer zurück und es schafft etwas, es schafft einen neuen Menschen, es schafft ein neues Herz und es wirkt Glauben. Ohne diese Kraft des Wortes Gottes kann ich nicht glauben. Aber das ist das Große, dass wir das sagen müssen, es ist gar nicht wichtig, was wir reden bei einem Krankenbesuch, aber dass wir ein Wort Gottes mitbringen. Und dieses Wort Gottes wirkt. Ich habe es Ihnen sicher erzählt, was das immer war in meinem 40-jährigen Gemeindedienst, wenn man auf den Intensivstationen war. Die Ärzte haben ihr Werk getan und dann sagten sie, es ist zu spät gewesen, wir haben aufgemacht und wieder zugemacht. Und dann sagen sie ein Wort des Herrn. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Dass dir die Ströme nicht sollen ersäufen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade kann ich von dir weichen. Und wie das Leute plötzlich sagen, ich habe jetzt Frieden. Und ich freue mich auf die Herrlichkeit. Das versteht man selber nicht. Dass mein Mund, meine schmutzigen Lippen das können, das Wort Gottes sagen. Und in mir ist keine Sicherheit von Natur aus. Sie wissen, wie das geht in der Angst. Da geht das Adrenalin hoch, da atmet man stoßweise, hat man Angst, da ist alles dunkel. Wie hat einer so schön mal gesagt, Sie können mit einer 10-Cent-Münze das Sonnenlicht verdunkeln. Wie geht das? Indem Sie die Münze ganz nah vor Ihr Auge halten, dann sehen Sie kein Sonnenlicht mehr. Und wenn wir nur noch die Gefahren unseres Lebens sehen, die großen Anfechtungen und Gefährdungen unseres Lebens, und das ist im Moment eine Not, wenn wir nur noch das Thema haben und die große Königsherrschaft unseres Herrn vergessen, der doch alles in seiner Hand hat, auch die Krankheitsmächte, und der größer ist als alles, was kommen mag, auch Kriege und Kriegsgeschreien. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, aber er hat sich offenbart in Jesus. Und wir wissen das aus dem Evangelium, wie Jesus den Menschen nachgeht und ihnen diesen Frieden bringt und ihnen das zuspricht. Und wie man das haben darf in ganzer Gewissheit. Jesus Christus, meine Zuversicht, meine Stärke, ich bin schwach. Der Herr hat Kräfte. Ich bin arm, der Herr ist reich, wer ist unserem König gleich? Unser Herr tut Wunderwerke, sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan. Wir haben ja viel geschrieben mit meiner Frau zusammen über die großen Lieder des Glaubens, aber es ist sehr gewaltig, Wie viele in Auseinandersetzungen in den großen Pestzeiten entstanden, das war noch ganz anders als heute die Epidemie, wo oft ein ganzes Dorf weggestorben ist. Und dann sind sie unerschrocken dem Sarg vorangelaufen und haben dort das Evangelium verkündet, in der Todesnot. Sehr ganz arg schön, wer wird es auch wissen, von Martin Luther, es gibt wunderbare Sätze in diesen Tagen, sind sie immer wieder abgedruckt. Wer sagte, natürlich schütze ich mich, ich setze mich nicht frei der Gefahr aus, aber wenn der Herr mich ruft, dann gehe ich an jedes Krankenbett. Dann fürchte ich gar nichts mehr, weil der Herr mich sendet. Und so war das Jahr 1527, also 10 Jahre nach der großen Entdeckung Luthers, ein ganz schweres Jahr der Schwermut und der Anfechtung bei Martin Luther. Er meinte immer, er müsse sterben. Es war ein Steinleiden, das ihm furchtbar zugesetzt hat. Es ist mehrfach zusammengebrochen. Man hat damals einen Eimer kaltes Wasser über einen am Boden liegenden geschüttet. Aber am schlimmsten waren die seelischen Verzweiflungen. Und das ist das Allerschlimmste, was wir durchmachen müssen. Und er war so hoffnungslos. Und dann brach die Pest in Wittenberg aus. Der Kurfürst hat gesagt, die Universität zieht um nach Jena. Luther, du musst mit. Und Luther sagte, nein, der Hirte verlässt die Schafe nicht. Der Hirte muss bei der Herde bleiben. Und dann ging das so schlimm, dass selbst im eigenen Haus einer an Pest gestorben ist. Und Luther sagt, ich weiche nicht. Ich bin da, weil der Herr bei mir ist. Und dann ist einer seiner besten Freunde, Leonhard Kaiser, der seinen sterbenden Vater in Passau besuchen wollte, auf dem Scheiterhaufen geendet. Und Luther hat gesagt, warum haben diese höllischen Mächte noch so viel Kraft in unserer Welt? Und dann plötzlich ist er über diesem Psalm 46 zum Frieden gekommen. Er hat niedergeschrieben, äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bittere. Ein Trost bleibt, dem wir dem wütenden Satan entgegensetzen. Wir haben wenigstens Gottes Wort. Und das war Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Und dann hat Luther dieses Lied gedichtet. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und wo es dann heißt, in diesem Lied, mit unserer Macht, das ist ganz wichtig, mit unserer Macht ist nichts, auch mit aller Frömmigkeit nicht, mit allem Gutes tun, sozialen Aktivitäten, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, denn Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Wunderbar. Warum singen wir das nicht dauernd? Und wenn Sie eine zittrige Stimme haben, meine Frau sagt es immer wieder bei den Besuchen im Altenheim, jetzt singen wir noch. Und die Leute spüren das, weil es nicht um die musikalische Qualität geht, sondern um den Text. Die Worte machen selig, nicht die Töne. Und das ist so herrlich, dass ich dieses Wort habe. Und das ist so groß, dass du jetzt deine Glaubenshand in die Hand von Jesus legst. In deiner ganz besonderen Not. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich sehe nicht mehr weiter. In der Familie ist alles zerbrochen. Die Kinder besuchen mich nicht mehr. Alle reden böse über mich. Im Geschäft war es schlimm. Ich wurde gemobbt. Leg deine Hand in die Hand von Jesus. Und seine Hand ist so fest, dass sie dich hält, auch wenn deine Hand zittert. Er hält sie fest. Das ist meine Gewissheit, dass er mich nicht loslässt. Stark ist meines Jesu an all die herrlichen Lieder. Auch das schöne Ewigkeitslied. Ich bin durch der Hoffnung band so genau mit ihm verbunden. Meine starke Glaubenshand wird in ihn gelegt, befunden, dass mich auch kein Todesbann ewig von ihm trennen kann. Das sind die Zusagen unseres Herrn, die wir brauchen in dieser ganzen Not unseres Lebens. Was möchtest du denn noch selber managen? Das ist so ein Modewort unseres Manager. Was können wir denn managen? Unseren Untergang, unseren wirtschaftlichen Ruin, auch in der Seuche wird es einmal vorkommen, was alles falsch war, was wir geplant und gemacht, in guter Absicht immer. Ganz am Anfang im Badischen habe ich gepredigt, noch im März, war unglücklicherweise der Herr Bürgermeister an der Orgel und ich habe gesagt, wir sperren unsere Alten ein wie im Zuchthaus. Er hat rebelliert. Natürlich in bester Absicht, aber es war ein Zuchthaus, wo wir sie allein gelassen haben, wo sie doch den Trost des Evangeliums brauchen. Sie sind auch so scheu und sagen, ich halte mich lieber zurück, ich will nicht mehr. Sagen Sie es ganz schlicht, ich muss Ihnen eins sagen in meinem Leben, was mich umtreibt. Jesus hält mich ganz allein, ich kenne sonst keine Sicherheit für mich mehr. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. In ihm haben wir Zukunft, wir haben Perspektive, wir haben Hoffnung, wir sind unschlagbar stark. Und wir haben es doch so oft erfahren, wie ich mich verlobt habe mit meiner Frau, damals, sie war 18 Jahre alt, da war sie dreimal von den Ärzten aufgegeben. Schon mit einem Jahr mit Diphtherie, wo der Arzt in Tübingen den Eltern nur sagt, nehmt Abschied vom Kind. Ich schneide alles auf, damit das Kind nicht so schlimm ersticken muss. Und sie kam durch. Wissen Sie, das sind doch die Geheimnisse Gottes, was er alles mit uns macht. Und darum halt, lass doch die Wellen toben und stürmen. Lass sie doch toben. Es macht doch nichts. Macht nichts. Wir gehen durch dieses tobende Meer hindurch, weil der Herr uns führt. Und das sind nicht nur zerstörerische Mächte, sondern es sind zermalmende Mächte des Todes. Sie sind so furchtbar, dass alles Menschliche zerbricht. Aber der Herr ist größer. Auch im Sturm. Warum seid ihr so furchtsam, fragt Jesus. Warum? Wo ist euer Glauben? Das ist das Wunderbare, dass ich durchblicken darf. Und das schafft das Wort Gottes, das schafft der Geist Gottes. Der Glaube ist eine Frucht des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, der Glauben weckt das wunderbar. Durchs Wort tut er das, Berge mögen wackeln und beben, aber die Gnade des Herrn steht fest. Und das ist sein Schutz, dass wir das erfahren und wir dürfen das erleben. Ganz persönlich Gnade, weil wir es nicht verdient haben, weil wir es brauchen. Ich brauche den Heiland, weil ich ohne Heiland nicht bestehen kann. Er ist der, der mich rettet. Und der mir die Ewigkeit aufschließt. Und nun das Nächste, da heißt in diesem Psalm, dass die Stadt Gottesfeind lustig bleiben soll mit ihren Brünnlein. Das ist ja eigentlich ein Psalm für die Gemeinde. Und wir erleben in diesen Tagen, wie ein Kampf entbrannt ist, der ganz besonders auch bei uns schon tobt, gegen die gläubige Bibelgemeinde, die Jesusgemeinde. Das war eigentlich von Anfang an so. Schon in den ersten Tagen der Ausbreitung des Evangeliums und der Apostel ist der Kampf entbrannt gewesen. Die ganzen Höllenmächte wollten das auslöschen. In Ephesus hat der Paulus dann geschrieben, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Wir haben nicht bloß mit Menschen Bosheit zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen dieser Welt, die in der Finsternis, in der unsichtbaren Welt gegen die Jesusgemeinde kämpfen. Warum lässt das Gott zu? Damit wir ihm vertrauen, allein vertrauen. Und das auch in deinen persönlichen Nöten. Ich weiß noch, wie das für mich in der Jugendkreisarbeit und im Bibelkreis, 14, 15 Jahren, macht das auch in euren Kreisen so. Das Wunderbarste war, dass ich das erlebt habe. In den Stürmen eines jungen Lebens, ein junger Kerl, der mit sich selber nicht mehr fertig wird, der spürt, wie Mächte an ihm zerren. Er kann sein Leben nicht rein erhalten, die Gedanken sind von allem Schmutz bedreckt und da ist Jesus der Heiland, der ihn zu sich zieht. Und er will nichts von mir, als dass ich meine Hand in seine Hand lege und sage, ja, du bist mein Schatz, allein dir vertraue ich. Und ist das wahr, dass Gott wohnen will in uns? Das ist eine ungeheure Sache, dass unser Leib ein Tempel des Geistes Gottes werden soll. Ein Tempel. Dieser Leib, dieser schwache Leib, dieser sterbliche Leib mit all seinen Schwächen, ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, ist wunderbar, dass dieser Herr uns heiligt. Wir können es ja gar nicht machen, aber er heiligt uns, er benutzt uns. Diese Schmutzlippen, diese Gedanken benutzt er, er will Besitz von dir ergreifen. Wir, die wir doch Stinkstiefel sind, oder was soll man sagen? Tiefen unseres Lebens, mit dem Unbewussten, dem unheimlich Unbewussten, der Höllenmacht in meinem Herzen, und da will Jesus wohnen. Und der Sieger sein, er ist der Sieger darüber, und das ist ja schön im Psalm, Gott ist dort drin, bei seiner Gemeinde, er hält sie. Wir haben das ja so erlebt, schon bei den verfolgten Gemeinden in der Sowjetunion oder jetzt in Nigeria, wo seit 1985 diese schrecklichen Boko Haram-Angriffe sind, seit 1985. Und alle weltlichen Macht, selbst der christliche Staatspräsident Nigerias, hat nichts anrichten können gegen diese Höllenmächte. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Nirgendwo in der Welt sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen wie in Nordnigeria. In diesen ganz schrecklichen Entführungen, Hinrichtungen, Kirchen, die 5-mal abgebrannt wurden. Und nie haben sie aufgehört, ihre Verfolger zu lieben und das herrliche Evangelium von Jesus zu verkünden. Das ist so wichtig, dass Gott hier wohnen will in seiner Gemeinde. Darum ist sie unüberwindlich stark. Es hat mich sehr bewegt, wenn man übers Internet das noch einmal miterlebt hat, die Gebetsversammlung, die Evangeliumschristengemeinde, russlanddeutsche Gemeinde in Köln für Olaf Latzl gemacht hat. Wie spontan. Bruder Derksen sagte, ich habe es nicht geplant, jetzt gehen wir auf die Knie. Und Gott hat das Wunder geschenkt. Unserem Bruder Latzl, der ein Ohr hat bei so vielen Menschen, mit einem Evangelium der Bibel, einem Jesus-Evangelium, dass er wieder predigen darf. Ist nicht herrlich? Und so ist bei der verfolgten Gemeinde überall. In Kuba haben sie Gebetsversammlungen gemacht für Bruder Latzl. Und der Herr hört Gebet. Und das darfst du wissen, auch bei dir, aber wir brauchen die Gemeinschaft. Das Geheimnis der Jesus-Leute, dass er mitten unter uns wohnen will, wenn auch das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brüdern. Luther war ein genialer Übersetzer. Er hat sie auf den Punkt gebracht. Lustig soll sie sein, fröhlich. Braucht man keinen Schnaps dazu. Es ist eine innere Freude des Glaubens, eine Freude an Jesus, die unsere Stärke ist, auch in den großen Angriffen. Und Sie können ja eigentlich nichts Bewegenderes lesen, als die Berichte von Menschen, die Märtyrer waren. Dieser Sieg, dieses Mutige. Im Baltikum 1919 hat der orthodoxe Erzbischof damals dem Erschießungskommando zugerufen, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Und den knallten sie. Das darfst du wissen, auch wo du ganz allein bist, mit deinen persönlichen Nöten, mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Verleumdungen. Die schlimmste Hetze heute gegen die Jesus-Leute, die im Wort der Bibel bleiben, Hetze und Verleumdung. Die Werte hochachten, die im Wort Gottes, die Gebote Gottes sagen, die sind lauter und gültig, das sind die Werte. Aber wir brauchen uns nicht rechtfertigen. Wir wissen, dass der Herr für uns streitet. Und da heißt, wo sind denn diese Brünnlein Gottes? Was ist denn das? Das sind diese Brunnen, wo wir trinken. Jesus, ich will doch dich haben, ich brauche dich. Das sind doch unsere Brunnenstunden, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wenn es uns einer zuspricht, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben. Wenn wir das hören, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und die ganze Bibel ist voll davon, wie das der Herr sie hat erfahren lassen im Sturm. In den Nöten, in den Schrecken, wo alles aussichtslos war. Sie haben es erfahren. Wunderbar. Bei der Belagerung Israels, Hiskia als Sanherib, erzählte er Geschichten. War alles verloren und der konnte bloß nur der Hiskia ins Heiligtum gehen und den Schmähbrief hinlegen, sagt, Herr, das ist deine Sache, löst du es, ich weiß nicht mehr weiter. Und so ist Gemeinde Jesu gebaut worden zu allen Zeiten, im Vertrauen des Glaubens mit dem Herrn. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Aber eine viel größere Sorge, dass unsere Gemeinden heute so zeitangepasst werden, in unsere gottlose, moderne Zeit, wo kein Glauben mehr Platz hat, wo das Wort Gottes zurechtgestutzt wird. Nein, die Gemeinde wird dort bleiben, wo sie beim Herrn bleibt. So wie sie überlebt hat in den großen Kämpfen, auch in Russland, in all den Auseinandersetzungen, schon mit der zaristischen, orthodoxen Großkirche, die ja viele der Glaubensbrüder in Straflager brachten, an die Ketten in den Minenbergwerken. Die christlichen Brüder. Das Martyrium geht oft von deinen christlichen Mitbrüdern aus. Aber der Herr ist da. Und deshalb noch das letzte: Weiche nicht feige zurück. Es kommt her und schau die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Sie haben sich ja auch schon oft gedacht, warum zerstört denn der Herr so viel? Was macht denn? Was ist denn da gemeint? Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, das Stille sein ist ganz wichtig. Schon bei Mose, bis sie durchs Schilfmeer gezogen sind. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Aber mir hat sehr geholfen, der Mennonit Jakob Krüger, den ich sehr schätze, einer der Gründer des Missionsbundes Licht im Osten, der schreibt in einer Psalmenauslegung, es geht natürlich um die Endzeit, vor der uns ja auch oft graut. Der Herr wird für uns streiten, auch in den letzten Kämpfen der Endzeit, wenn die antichristliche Macht wütet und wenn es durch furchtbare Not hindurchgeht, auch in den Trübsalen ist er da, der den Kriegen steuert, auch dort. Er wird seine Gemeinde durchbringen. Er ist der Richter, er ist der Sieger auf dem weißen Pferd, mit dem blutdurchtränkten Gewand. Er, der seine Gemeinde zum Ziel führt, zum himmlischen Jerusalem. Es ist schön, ich wurde als uralter Mann nochmal gebeten, in Bobengrün, dem großen Jugendtreffen, zu sprechen im Frankenwald. Das kann natürlich heute alles nur digital sein. Und sie haben sich ausgesucht, ein Motto: Jesus ist Sieger. Und für die Hauptansprache Offenbarung 21. Ich freue mich drauf, jungen Menschen das zu sagen. Wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung. Und wenn unter uns alles zerbricht und vergeht, wir haben eine Hoffnung, wenn wir den Herrn sehen in der Herrlichkeit. Und wenn wir heute schon von seinen großen Stärkungen nehmen dürfen, noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zornen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Das steht auf dem Grabstein von Kierkegaard in Kopenhagen. Ein uraltes Lied der Dänen. Aber das ist so wichtig, dass wir dieses Ziel haben. Wir weichen nicht feige zurück, sondern wir gehen fröhlich unseren Weg. Sie haben sicher viele Beispiele, wo Sie sagen können, das habe ich erlebt, das habe ich gelesen, es hat mich im Glauben gestärkt, wie das Menschen erfahren haben. Ich will ganz schlicht schließen mit einem Feldpostbrief, den mir ein Gemeindeglied einmal schenkte. Ich kenne die Person nicht, von denen da drin steht. Aber viele von Ihnen wissen noch, was das für Tage waren im Zusammenbruch 1945. Der Brief, nur mit Bleistift geschrieben, stammt vom 4. März 1945. Ein Unteroffizier Klimke erzählt einer Frau Emma Wilhelm in Fischbach am Bodensee von der Flucht seiner Familie aus dem Osten. Und da steht in dem Brief: Auf der wohl sehr überstürzten Flucht bei großer Kälte ging unser vierjähriger Jüngster verloren, verhungert und erfroren. Auf dem Trecker, auf dem meine Frau beide Beine erfror, starben noch zwei Kinder. Meine Mutter hat den Verstand verloren. Meine Frau hat nichts gerettet, keine Urkunde, kein Geld, kein Taschentuch. Und so weiter. Nun erwähnt er einen Bruder Graumann, den kenne ich auch gut. Er hat auch alles verloren, aber er ist ein froher Zeuge der Liebe Gottes. Habe hier liebe, gläubige, katholische und evangelische Kameraden. Trotz aller Nacht ist mein Herz getrost und voller Freude. Welch ein Glück, ein Gotteskind zu sein. Der Herr stärke auch ihren Glauben. Und oben drüber hat er geschrieben, Jesaja 58, Vers 11, das heißt, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Dazu hat sie der Herr auch berufen. Amen. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Herr, es ist so viel Unglauben bei uns, wo wir uns erschüttern lassen durch das, was alle Welt spricht, durch Ängste, Todesängste, ja, das ist gut, aber wir wollen auf dich blicken und wollen den Fernsehknopf ausschalten, wenn es wieder so dick kommt und die Bilder so unheimlich sind, mit den Särgen im Krematorium. Herr, das ist nicht gut, sondern du bist der lebendige Heiland und du lässt uns so viel erleben. Wir leben im Überfluss, in der Gesundheit, im Frieden. Und wir dürfen ein herrliches Evangelium weitersagen. Das ist eine Zeit, in der sich dein Reich ausbreitet. Wir wollen niemanden allein lassen, von dem wir wissen, der ohne Trost ist. Und wir möchten dich bitten, dass du auch unsere Gemeinde hier immer wieder baust und erneuerst auf dem einen Grund. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr, wir wollen nicht vom Sichtbaren her leben. Es ist eine Schuld, wie wir uns in diese Wohlstandswelt hinein verkrampft haben und meinen, das sei alles. Und dich vergessen haben, der du viel mehr geben willst. Nehmen sie den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben keinen Gewinn. Herr, wir wollen dich haben und danken dir, dass du uns auch diesen Tag heute schenkst, wenn wir von hier weggehen, die Freude, die Menschen, das Leben. Jeder Tag ist ein Geschenk von dir. Wir haben es noch gar nicht genügend gesagt. Dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zungen und Lippen regen, das haben wir zu danken deinem Segen, Herr. Wir wollen dankbar und glücklich sein, nicht aus der Angst leben, sondern aus der Freude, dass du der gute Hirte bist, der uns vorangeht. Und da bitten wir dich, dass du jetzt die stärkst, die im Feuer sind. Aber gib auch den Journalisten Verantwortungsbewusstsein, dass sie nicht in Schock uns bedienen, im Worst-Case-Szenario. Dass sie uns nicht falsche Bilder vorspielen, nicht dauernd nur diese Intensivstationen zeigen, sondern auch das Leben zeigen. Die Verantwortung, die wir haben, wir bitten dich ganz besonders für unsere Kinder. Lass du keinen Schaden in ihrem Herzen daraus werden, sondern dass wir sie in der Freude und im Frieden deines Reiches erziehen können. Und dass sie voll Hoffnung und Zukunft und Zuversicht sind. Herr, wir danken dir, dass du unser Herr bist und dass du uns wunderbar führst auf die große Zukunft hin, bei dir in der Herrlichkeit. Amen.